Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo.
Ah, super, ja, ist gut.
Ja, grüß Gott, ich wünsche allen einen schönen Nachmittag. Ich bin der Jürgen Schütz von Septime Verlag und ich freue mich, dass ich heute eine Autorin von uns hier vorstellen darf, die Gudrun Büchler, die ihren zweiten Roman dieses Jahr bei Septime herausgebracht hat. Und sie hat mir erlaubt, dass ich noch vorher ein bisschen Werbung machen darf für unser kleines Verlagshaus aus Wien. Und zwar haben wir heuer einen kleinen Hit gelandet. Wir sind mit jenem Buch Schweigen. Das wurde von Martin Scorsese verfilmt und läuft derzeit in den Kinos. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind im Kino und wir sind in der Halle 5 auf Konrad 202, da könnt ihr dann auch vorbeischauen bei unserem Stand. Aber jetzt zur Gudrun, sie hat 2014 den ersten Roman bei uns herausgebracht, sie ist damals weit in die Vergangenheit gegangen, bis zur Jahrhundertwende, also 19. auf 20. Jahrhundert, mit einem sehr interessanten Vier-Generationen-Roman. Und es war für uns dann immer die Frage, was wird sie als nächstes schreiben? Und was uns sehr gefreut hat, sie hat einfach wirklich was gänzlich Neues geschrieben. Sie ist nämlich von der Vergangenheit in eine nahe Zukunft gegangen. Mit ihrem neuen Roman Koryphäen betritt sie ein Feld, das sehr Orwellsch ist, totale Kontrolle. Und ich glaube, die Gudrun wird über das Buch mehr sagen können, was ihre Message darin war, als ich. Und ich glaube, sie werden begeistert sein, wenn sie sie lesen hören, wenn sie es nämlich hervorragend geschrieben und nicht nur eine hervorragend gute Idee. Dankeschön.
Von mir einen schönen guten Nachmittag, danke, dass Sie da sind. Koryphäen, dieses Buch, die Idee dazu ist entstanden, als ich einen Bericht las darüber, dass Google und Co. Firmen dieser Art nach aufgelassenen Ölplattformen suchen, weil eine aufgelassene Ölplattform Kapitänsrecht hat. Jeder, der darauf etwas tut, ist somit Menschenrechten und Datenschutzbestimmungen weniger unterworfen, als würde ein Datenzentrum an Land errichten. Dementsprechend gibt es eine Plattform und ich habe weitergedacht, was würde das bedeuten? Das bedeutet in der gedanklichen Welt von Koryphäen, dass Rohdaten gesammelt werden und verwendet werden können, um nach gewissen Kriterien Menschen zu suchen und auch die DNA jedes Einzelnen, weil im Prinzip über eine gesunde Untersuchung, jede Blutabnahme kann man die DNA jedes einzelnen Menschen ziehen. Das würde eigentlich der Stoff sein für eine Dystopie, für eine apokalyptische Geschichte, an die glaube ich aber nicht. Und deswegen habe ich dagegen gesetzt, Houseman, einen Wissenschaftler, der auf einer Insel lebt und sich auskennt mit Quantenfeldern, morphogenetischen Feldern und einfach auf diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen versucht, ein gegengepoltes telepathisches Netzwerk aufzubauen. Eine Utopie und ich lese Ihnen jetzt den ersten Teil, ein Stück von Houseman, diesem Wissenschaftler auf der Insel, im Schlaf, wie er langsam aufwacht und seinen Tag beginnt. Nachtflug. Schiebt durch alle Häute, dringt durch die Poren in die Nacht hinaus, weiter. Findet den Blick auf die Sonne, tastet über Längengrade und Breitengrade, rundum, über Klima- und Zeitzonen hinweg, findet ein Ende das andere, spinnen Fäden sich hinzu, rutschen zusammen, formen den Mantel für die Erde. Schau, wie grün, schau, wie blau, wie schön. Wortlos, Tränen, Augen, schlafend, deren Blicke auf Milliarden von Fäden sitzen, aufgereiht, aneinander geschmiegt. So schön. und auf ihrer Tränen spiegelt die Erde und sie strahlt. Sie pulsiert, dreht sich vor Freude und sie und ihr Mantel, dessen Saumfaden ich bin nicht mehr, denkt sich der, an dessen Fadenende Leonid Hausmanns Körper schläft. Saumfaden denkt, weder ich noch bin nicht denkt. Morgen. Erde dreht behutsam das dem Sonnenlicht entgegen, in Attosekunden und Femtometern nähert sich die Insel dem Tag. Nähert sich jener Teil, der nicht denkt, an Leonid Hausmanns Bewusstsein an, gleitet langsam den Silberfaden entlang hinab. Noch liegen die Kondensstreifen der Linienmaschinen weit unter ihm, doch Hausmanns Sprache kommt ihm bereits entgegen und das Bedürfnis, Worte zu finden. Gebäude und Verpackung für Raum und Zeit verwahren behutsam das Sein ohne Tun, das Wissen ohne Intellekt, verstauen alles auf Höhe der Monsunwolken, legen die Sicherheitsgurte und Handbremsen des Gehirns an, damit Mensch bei so viel Weite nicht verloren geht in sich und in der Welt. So noch schläft er, der Körper. Und jener Teil des Bewusstseins, es tut mir leid, so, jetzt geht das besser, der auf den Namen Leonid Hausmann reagiert, scheint es, schläft auch. Hängt jedoch draußen über den Palmen, wartet. Auf den ersten Zipfel Sonne über dem Meer lässt sich von früher Thermik tragen. Zusammen mit dem Bewusstsein eines anderen, das einst auf den Namen Marin Sostakow reagierte. Als am Ende eines Silberfadens noch ein Körper existierte, der diesen Namen mit sich trug, sein Gesicht für ihn hergab, Größe, Gewicht, Fingerabdrücke, Blutgruppe. Ein Kollege, ein Freund, ein Verbündeter, sagt er, der um viele Gesetze der Welt weiß, sie auf der Erde landen wollte, in Worten und in Formeln für Menschen. Zu jedem Einzelnen ein Unterfangen, wie Hausmann weiß, das aus dem Verborgenen heraus vielleicht gelingen mochte, schwierig genug von einer einsamen Insel aus etwa, unmöglich jedoch aus einem wirtschaftlichen Umfeld oder einem universitären, zu viel Ego, viel zu menschlich alles. Hausmann wachte auf. Herzen. Er lag auf dem Bett, hörte die Palmblätter rascheln, das Trippeln der Krabbenbeine auf der Holzveranda, aber bewegen konnte er sich nicht. Sein Herz schlug kräftig, mühte sich mit den Lungenflügeln zusammen, den Brustkorb hochzustemmen, Platz zu bekommen, so war er jeden Morgen aufgewacht. Jeden verdammten Morgen, ein Jahr lang mindestens, nachdem der Vater getötet worden war, weil auch er forschte und wusste, der Vater es erzählen wollte, mit allen Teilen. »Du musst ins Institut, Schatz«, hörte er seine Frau rufen jeden Morgen. »Was ist mit Papa?«, fragten seine Kinder. »Was ist mit mir?«, fragte Hausmann selbst irgendwann, fragte sich auch jetzt. Die Palmblätter raschelten, aber sein Kopf ließ sich nicht bewegen. Die Schulterblätter schienen in die Matratze gebohrt zu sein. Keine Forschung mehr. Forschung kann tödlich sein. Die Loskis oder Sostakows nur Beispiele dafür. Sie glauben dir nicht, sie fördern dich nicht mehr, denunzieren dich, töten deinen Namen erst. Hör auf, Hausmann, hör auf, dachte er, sprach es aus, hörte seine Stimme, flüsterte, räusperte sich, schrie, hör endlich auf, und erschrak. Lag steif, holte tief Luft, schrie noch einmal und ließ sich von der Stimme aus dem Laken reißen, schüttelte Kopf, Arme, Hände, aufgewacht, Hausmann, die Sonne scheint, ein neuer Tag, und hör endlich mit dem verdammten Gin auf. Ich habe hier kleine Schwierigkeiten. Er stand auf, nahm die Brille vom Schreibtisch und ging ins Bad. Ein Gecko huschte über den Spiegelrahmen und die Wand hinauf in die Lattenverstrebung des Dachs. Zähne putzen, Gesicht waschen, Sonnencreme auftragen, Baseballmütze, Socken, Laufschuhe anziehen. Wo war die Brille? Hausmann griff sich auf den Kopf, sahen sich hinunter, im Ausschnitt seines T-Shirts hingen sie. Er setzte sie auf, sah wieder an sich hinunter. Das Shirt hatte einen Kaffeefleck, zwei, die kurze Hose schien sauber zu sein, für das Morgenprogramm würde es reichen. Hausmann aß einen Cracker, trank einen Schluck Tomatensaft, blickte dabei auf den Bildschirm und streichelte die Blätter des Gummibaums. Er aß einen zweiten Cracker, streichelte weiter Guten Morgen und wartete, bis der Polygraph anschlug. Hausmann lächelte, leerte das Glas und verließ den Bungalow. Eine Handbreit stand die Sonne über dem Meer. Keine Wolke war zwischen den Palmblättern hindurch zu sehen. Hausmann lief los. Die sanfte Neigung zum Wasser hinab, die Krabben reagierten auf die seismischen Wellen seiner 90 Kilogramm und verschwanden in ihren Löchern. Die Brandung war so flach wie sein Puls. Man musste den Tag eben langsam angehen. Was täte er mit noch mehr vom Tag, wenn er jetzt bis zum Ressort sprinten würde?
Danke. Kein Problem. Darf ich Ihnen das dahin?
Damit er wieder zurückkäme, wen kümmerte es? Um länger leistungsfähig zu bleiben, was hatte die Welt davon oder gar, um den eigenen Sprintrekord zu brechen? Hausmann lachte. Er blieb stehen und zog die Schuhe und die Socken wieder aus, ging die drei Schritte dem Wasser entgegen. Lau spülte es ihm um die Füße und über die Löcher der Krabben im Sand. Auch die Sonne schien nur schwach, kühl beinahe. Darüber würde er irgendwann nachdenken. Über diese kühle Seite der Sonne einen Tag lang nachdenken, eine Woche vielleicht. Über das träge Licht, das dem Morgengrauen folgte, schläfrig noch von der gestrigen Hitze. Von einer mit der Sonne um die eigene Achse halb durchdrehten Nacht und eingetrübt vom salzigen Dunst über der Dünung einer Mischung jedenfalls, die gelungen war wie der Mix aus Gin und Tonic und Eis. Hausmann legte den Kopf in den Nacken und wartete, ob weitere dieser Gedanken auftauchen wollten. Sie waren es, die ihn an den besonders langen Tagen, solchen, an denen sich Vollmond und Sonne die Erde in die Hand gaben, davon abhielten, die Koffer zu packen, auf das Festland zurückzukehren und seine Frau zu bitten, das alte Leben mit ihm wieder aufnehmen zu dürfen. Niemals. In diesem alten Leben durfte er um 7 Uhr morgens nicht einmal an einen Drink denken. Hier konnte er sofort in den Bungalow gehen oder ins Ressort hinüber, hinter den Tresen und sich sogar einen ganzen Shaker voll Gin und Tonic und Eis reinziehen, wie die Flitterwöchner ihr Frühstücksmüsli. Und dafür liebte er diese Insel und war bereit, lange auf Gedanken zu warten, die ihn daran erinnerten, wie sehr er sie liebte. Sammelte die Gedanken bei jeder Gelegenheit und schrieb sie nieder. Anregungen für seine Freiheit und Forschungsprojekte für besonders lange Tage. Das Meer wich wieder zurück und zog das sandige Wasser mit sich. Die Löcher der großen Strandkrabben hinterblieben wie leere Augenhöhlen, ihre Spuren fortgewischt. Hausmann drehte sich nach den eigenen um. Er stand in biometrischem Niemandsland, keiner seiner Schritte mehr sichtbar. Auch dafür liebte er diese Insel und dafür brauchte er sie. Wollte er sie hören, diese Gedanken, eigene und all jene, die von anderen bereits in diese Welt gedacht worden waren, nur geborgen gehörten und übersetzt. Mit der nächsten Welle, die ihm über die Füße schwappte, ging er los. Egal, wie lang der Tag sein mochte, 7,5 Milliarden Menschen, -4 Milliarden, die alle schon im Datennetz hingen, blieben 3,5, die arm oder abgeschnitten von der Zivilisation lebten und daher empfänglicher für Alternativen waren. Es gab genug zu tun. Er fiel in leichten Trab. Zweimal kurz ausatmen, einmal einatmen, zweimal aus, einmal ein. Hände locker, Knie locker. Sein Puls wachte auf. Sein Gegenspieler ist Kurt, der diese Datenfarm leitet und eigentlich einer dieser auch namensgebenden Koryphäen ist, die nicht greifbar sind und viel Macht haben, weil sie eben über Daten und Informationen über die Menschheit wachen und an Projekten dazu beteiligt sind. Und dennoch hinter jeder dieser sogenannten Koryphäe steht auch ein Mensch mit einer eigenen Motivation, warum er das tut und gehört. Finden wir hier in einer Szene unter der Plattform in der Nacht tauchend, so trainiert er sich die eigene Angst ab. Künstelte. Nur nicht einschlafen. Je länger er unter der Meeresoberfläche schwebte und je mehr Dunkelheit ihm in die Zellen kroch, umso weiter zog sich jedes Gefühl für den eigenen Körper aus den Extremitäten zurück, verbarg sich irgendwann wie die Perle einer Muschel, gut verschlossen im Innersten. Langsam bewegte er die Arme, konzentrierte sich auf die Schultergelenke, lenkte die Arme seitwärts, spürte die Bewegungen in den Ellbogen. In den Gelenken sitzt der Beweis, dass du lebst, wusste er, nicht im Herz und nicht in der Lunge. Die tun auch noch, wenn du schon nicht mehr in der Lage bist, dich zu rühren. Wenn die Angst dich längst an ihren Marterpfahl gezurrt hat, nicht einmal den Mund kannst du dann öffnen, um zu schreien, wenn sie dich fesselt. Was nützt dir das Herz? Selbst wenn du fliegst und schwebst in der Dunkelheit des Meeres, schwerelos von der Pressluftflasche getragen, von deinem Buddy. Ohne Knie und Schultern bist du verdammt auszuharren, bis die Lunge kollabiert oder bis das Herz verstummt oder bis ein Hai sich deiner erbarmt. Ohne Gelenke kommst du nie wieder auf die Plattform hinauf. Kurt öffnete die Augen und schloss sie, öffnete sie, immer in Bewegung bleiben, nur nicht einschlafen. Er legte die Arme behutsam zurück auf den Bauch, spannte die Muskeln an, dafür trainierte er sie. Trainierte so viele von ihnen wie möglich, wollte ihre Kontraktionen spüren, sobald er sie aktivierte, musste sich auf sie verlassen können im Kampf gegen die Angst. Keiner sah seinem Körper die 50 Jahre an, auch seinem Gesicht nicht, wusste er, lag ihm das in den asiatischen Genen? Müsste er in den USA nach seinen Eltern suchen, niemals hätte er innerhalb einer Dekade über die Straßen- und Gebäudekameras jeden Erwachsenen zu Gesicht bekommen. Amerikaner bewegten sich nur, wenn sie mussten, hatte er den Eindruck, während jeder Asiate mindestens einmal pro Tag die vier Wände verließ, raus aus dem Termitenbau, um das Qi zu aktivieren. In den Ohren knackste es. Kurt schluckte bis auf das Mundstück des Atemreglers zwischen seinen Zähnen, seine Zähne, genau. Bloß nicht einschlafen und vergessen, zu wem all das gehörte, was um ihn herum im Dunkeln hing. Er vergewisserte sich, die Augen offen zu haben, hob den Kopf in einem Winkel von 45 Grad, um über die eigenen Füße hinweg hinaufzusehen und spähte in die Dunkelheit, die weder ein Oben noch ein Unten kannte, spähte in der Hoffnung, tatsächlich in Rückenlage zu schweben und entdeckte zwei Linien, dünne, helle Striche. Jene Leuchtröhren, in deren Mitte der Aufzug, dahinter der Ponton, darüber die Plattform, der Rest der Welt, waren sie es wirklich? Konnten sich kaum wehren gegen so viel Nacht, die Röhren, schienen das Licht zurückzuhalten, wissend, sobald es sich zu weit von der Quelle entfernte, würde es aufgefressen, verschluckt, für immer. Jetzt endlich entspannte auch die Halswirbelsäule. Kurt spürte in den Schultergürtel, ließ ihn wieder absacken, holte tief Luft ein und aus, lockerte den Bauch, das Becken, vergewisserte sich der meditativen Leere seiner Gliedmaßen, in der sie hingen, sobald er bei 26,5 Metern unter der Meeresoberfläche schwebte, aus dem Aufzug liegt und die 25 Flossenschläge vom Ponton weg unter die Plattform geschwommen, abgetaucht. Immer in Bewegung sein. Dann lebst du, wusste Kurt. Nur dann hast du eine Chance zu überleben. Herzschlag und Atmung sind nur Reflexe. Ja, nicht einschlafen. Wenn dich die Flasche über das Niveau der Leuchtröhren zu weit hinauftreibt, schaffst du es nie wieder zum Aufzug. Vergiss das nicht. Zu groß der Auftrieb und auch kein Auf- und Hinaustauchen mehr an den Rand der Plattform. Sobald die Flasche das erste Knacksen an die Ohren morst, heißt es wach bleiben, um jeden Preis. Die Flasche gibt nach dem letzten Atemzug keinen weiteren her. Das Leben ist kein Zirkus, wusste er. Es hat keinen doppelten Boden, keine Tricks. Und ein Rock in der Dünung tanzt nicht aus Freude. Wieder knackste es. Waren die blassen Signale der Leuchtröhren real? Kam das Gehirn nur der Angst zur Hilfe, wenn es zu dunkel war, damit Kurt zufrieden wäre und sich ruhig verhielte? Eingelullt in Fantasiebilder, wie ein kleines Kind, das am Strand hockt und dem Rock der Mutter beim Tanz in den Wellen zusieht, die durch den Sand wühlen, die Wellen und abgerissenen Cape-Wald anschwemmen und alle Geschichten, die das Kind je gehört hat nachts, wenn es nicht schlafen wollte. Vielleicht ahnte, dass die Mutter eines Nachts verschwinden würde, konnten Positionslichter eines Zweimasters sein, die beiden Lichtstriche dort, an dessen Bord die Mutter gegangen war, oder die Seeschlitze eines Glücksdrachens, der auf das Kind herablächelte, das am Strand hockte. Knacks. Die Lichtstriche gehörten tatsächlich zu den Leuchtröhren am Aufzug. Auf die Tauchflasche war Verlass, wusste Kurt. Doch, getestet, schon beim ersten gemeinsamen Tauchgang und einmal genügte. Kopf zurückgelegt damals und hinausgeglitten aus dem Körper. Und hinab in die Tiefe. Tiefe bis zum Grund hinab. Sand auch dort, Irrgelichter, hinaufgeblickt und den Zellhaufen beobachtet. 1000 Meter über ihm, gehalten vom Jacket, die Tauchflasche auf den Rücken geschnallt, sein Luftkissen, sein Buddy, und zugesehen, wie der Buddy den Zellhaufen trug und auftrieb schließlich, um ihn zurückzugeleiten zum Lift. Setzt sich doch keiner in einen Körper, dem der Boden unter den Füßen fehlt. Mögen die Beine noch so trainiert sein, ein Narr, wem der Herzschlag genügt. Kurt suchte im Dunkeln nach den Händen, streckte die inneren Fühler nach Fingern aus. Irgendwo bewegten sich Gelenke in Neoprenhandschuhen. Fern von ihm schien es, tastete sich eine Hand an die andere heran, schoben sich Handschuhfinger ineinander, bloß nicht einschlafen. Um ein bisschen Gefühl zu vermitteln dafür, was auf dieser Plattform passiert und auch unter welchen Repressalien Kurt eigentlich diesen Job macht, lese ich Ihnen abschließend noch eine Stelle dazu. Was sagte Lance, als er Bild und Ton für die Videokonferenz endlich wieder aktivierte? Kurt kehrte vom Fenster zurück vor den Bildschirm. 4 Stunden hatte Lance gebraucht, sich zu beraten. 4 Stunden, in denen Kurt lediglich auf der Toilette gewesen war. Du wartest hier auf mich, hatte Lance ihn angewiesen. Wir konnten soeben die Verhandlungen für ein wichtiges Projekt abschließen, das langfristig die Welt verändern soll. Lance ordnete die Unterlagen, die er vor sich liegen hatte. Und dafür brauchen wir jemanden auf der Plattform, dessen Loyalität wir uns sicher sein können. Kurt wartete. Dessen Verschwiegenheit gesichert ist, und da wir der Meinung sind, dass du uns etwas schuldest, wenn wir Ray davon kommen lassen und auch Annie natürlich, glauben wir, in dir den geeigneten Kandidaten dafür gefunden zu haben. Kurt wünschte, der Junge mit dem Rock würde ihm beistehen. Der schlief jedoch. Beim Versuch, nach ihm zu sehen, merkte Kurt, wie auch zuvor, als er auf Lance gewartet hatte, dass dagegenhalten wurde. Geblockt fühlte er sich, sobald er versuchte, sich aus der Plattform hinauszudenken. »Bist du bereit?« Kurt nickte. »Gut.« Lance schaute nicht einmal auf. Ob die Frage rhetorisch gemeint gewesen war oder ob neben Lance jemand stand, der ihm soufflierte, einer dieser Spezialisten, der Gedanken abfangen konnte oder stumme Gespräche und durch Wände sehen, was auch immer, der ihn verpfiffen hatte jedenfalls, Kurt wusste es nicht, aber in einer Situation, die in der er war, das wusste er, machte das auch keinen Unterschied mehr. Dass ich dieses Gespräch nicht alleine führe, hast du schon gemerkt, aber sieh mich als Repräsentanten für ein Gremium, das sich entschlossen hat, dieses Projekt richtiger, diesen Prozess nun zu starten. Gefühl der Beklemmung weitete sich langsam vom Brustraum in Kurts Magen aus, sogar die Beine schienen langsam taub zu werden. Er stand auf und schenkte sich Wasser nach. Du hast mitbekommen, dass es Versuche gibt, die digitale Vernetzung und all die Spielzeuge unserer Welt telepathisch zu unterlaufen? Setzte Lance bereits an, während Kurt die Wasserkaraffe zurückstellte, sich hinsetzte auf den Stuhl, auf dem er vorher schon gesessen hatte.
Und dennoch schien er in eine Wolke zu sinken, gegen die er sich nicht wehren wollte. Alles, worin man versinken konnte, kam ihm entgegen. Tendenzen wie veganes und impffreies Leben drängen aus der Nische und helfen uns nicht weiter, hörte er Lance reden, kannte längst alle Aussagen über die Feinde der Wirtschaft, die sich biologisch ernähren und biologisch vermehren wollten. Genau, sagte Lance. Genau darum geht es, Kurt. Er sah sich um, konnte schwören, nichts gesagt zu haben, saß auf dem Stuhl, das Wasserglas in der Hand, er stellte es ab. Der Mensch der Zukunft darf kein Zufallsprodukt sein. Dazu sind die Ressourcen zu knapp. Die Sonne färbt den Himmel zunehmend rötlich. Dass er ihm das nicht alles erklären müsse, hörte er Lance sagen. Außerdem hätte er sich selbst längst an zwei Fingern abgezählt, dass der genetische Code nicht nur für individuelle Suchen oder begrenzte Projekte gesammelt würde, nur die Kreativen überleben sei die Devise und der Begriff der Kreatur solle neu belebt werden und endlich habe es eine Einigung mit der katholischen Kirche gegeben. Die anderen würden mit der Zeit sicher nachziehen. Synergien. Hörte Kurt den Papst, die Summe ist mehr als ein Ganzes. Kein nächtlicher Tauchgang, kein gedankliches Wegdriften, die Beine fühlten sich deshalb taub an und der Magen flau, weil sie tatsächlich taub und flau waren. Er drückte die Finger seiner linken Hand mit denen der rechten. Der Vatikan wird für die Verhütung eintreten und dafür, dass Gott wolle, hörte er Lenz unbeirrt weiterreden. Lass alles aus Dokumenten ab, die er vor sich liegen hatte, verstand Kurt jetzt erst. Dieses Paradies hier auf Erden sei nur an die Besten weiterzugeben und die Verantwortung dafür liege bei all jenen, die neues Leben in die Welt setzen wollten. Und jeder, der dieses Programm der Besten unterstützt, erstmal schaute Lance auf, bekommt ein Haus oder ein Auto. Wenn es flächendeckend gelingt, kann auch ein Job dafür rausspringen. Das wird sich weisen. Alles klar, Kurt? Du bist blass. Lance sah auf die Uhr. Du kannst heute noch nicht viel gegessen haben. Was hat die Kirche davon? Die eigene Stimme klang, als hinge sie an der Decke. Wenn eine Frau der künstlichen Befruchtung zustimmt, stimmt sie automatisch zu, dass ihr Kind Mitglied der katholischen Kirche wird und sie selbst es auch katholisch erzieht, versteht sich, so lautet der Deal. Lance ließ ihn nun nicht aus den Augen. Und was erwartet man von mir? Du bekommst die Listen, welche DNA mit welcher gekreuzt werden muss, um welches Material zu erhalten und fütterst uns mit den Namen der DNA-Wirte. Den Rest lass wieder Sorge der Zentrale sein. Was ist mit Annie und Ray? Annie und Ray gehen in Pension. Die kommen auf die Plattform nicht zurück. Kurts Versuch, nach Annie zu sehen, endete an dieser gefühlten Gummiwand. Es geht ihr gut, sagte Lance. Glaub mir. Kurt stand auf und ging ans Fenster. Wo er hin wolle, hörte er Lance fragen. Darauf zu antworten, sparte Kurt sich, schien Lance doch weder Kamera noch Mikrofon zu brauchen, um zu wissen, was er tat und dachte. All das hatte mit ihm nichts zu tun, dachte Kurt, und versuchte nicht einmal Gedanken über das Licht der blauen Stunde in den Kopf zu bekommen, das über dem Meer schien. Was nützte ihm die Schönheit der Welt, wenn es Menschen wie ihn in Zukunft nicht mehr geben sollte? Ich will Annie und Ray noch einmal sehen. Kurt packte alle weiteren Gedanken nun doch in die Betrachtung des Abendhimmels und bewunderte den violetten Farbton, der soeben den Übergang zum Meer auszumalen begann, während er Lance mit den Papieren rascheln hörte. Vielleicht war er es auch, der murmelte oder sein Souffleur funkte telepathisch zu undeutlich und musste auf analoge Kommunikation umstellen. Halt, Kurt, nicht zynisch werden, denk an den Sonnenuntergang. Schau. Wie schön. Ab nun heißt es, gedanklich unterhalb der Farbwahrnehmung zu fliegen. Schau, wie wunderschön. Heißt das, du bist dabei? Kurt löste sich vom Fenster, kehrte zum Tisch zurück. Natürlich. Ich verrate an dieser Stelle nicht so viel, wenn ich sage, dass es Kurt und auch Houseman, der verfangen ist in seinen Netzen, gelingt, sich zu befreien. Wie er das tut, das möchte ich Sie wirklich herzlich einladen, selbst nachzulesen. Koryphäen, die andere Seite dieses Titels besagt nämlich, dass jeder die einzelne oder jeder die eigene Koryphäe im einzelnen Leben selbst ist. Egal, was man uns sagen möchte, Jeder weiß am besten selbst, was das Richtige im eigenen Leben ist. Ich danke Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.